Christus, der Fußball-Podcast.
Du Auge, das ist ja so ein bisschen so wie aus der Ferne, dass man erstmal fragt, Mensch, sag mal, wie geht's dir denn überhaupt? Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut. Ich habe vielleicht einen leichten Sonnenbrand, denn ich komme gerade von einem Mittagsspiel um 13 Uhr. Bei winterlichen 31 Grad hat die Partie Kamerun gegen Serbien stattgefunden. Die habe ich gesehen und ich habe genau drei Dinge vergessen, hier mit nach Katar zu nehmen. Erstens eine Käppi, zweitens Reih in der Tube, aber ich habe gestern eine Wäscherei gefunden, die sich um meine Wäsche kümmern kann. Und drittens das Buch von Albrecht Breitschuh, das habe ich leider auch vergessen, aber das lese ich noch, versprochen, Albrecht.
Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also erstmal schön, dass du soweit der widrigen Umstände Herr geworden bist. Ich möchte da vielleicht gleich zu Beginn mal November Rain von Guns N' Roses auf unsere Anschluss-Playlist packen, weil ich bin heute durch den November Rain, der ja gerade eben noch so November Rain und schon fast Dezember Rain ist, gejoggt gelaufen. Du weißt, ich bereite mich mal wieder auf einen Marathon vor. Und das war heute wirklich so scharfer Wind von eigentlich immer von vorn und so richtig eklig harte Tropfen. Und so richtig mieses Novemberwetter, da bin ich heute durchgelaufen. Das ist der Kontrast. Und wo du jetzt gerade eben das Buch angesprochen hast, nochmal liebe Grüße an Albrecht Breitschuh. Mittlerweile auch schon zur Kultfigur hier geworden. Dieses Buch haben wir hier schon rauf
und runter. Wir bauen ihn auf als Kultfigur.
Ja, genau. Der Kultbuchautor Albrecht Breitschuh. Ein Schuss, ein Tor, die Bayern. Und wir haben das ja in der vergangenen Folge verlost. Du hast ja auch nochmal reingehört und hast gesagt, ja, war ein heiterer Talk mit Albrecht, der hier zu Gast war in diesem Podcast. Wer es nicht gehört hat, gerne nochmal nachhören. Und es ist echt der Hammer gewesen. Ich denke irgendwie so ein bisschen, dieses klassische Buch ist irgendwie ausgestorben oder vom Aussterben bedroht, wie viele Leute an diesem Quiz teilgenommen haben. Und wir haben es ja noch nicht aufgelöst. Meine erste Frage an dich, weißt du die Antwort? Ich stelle noch einmal die Frage. Die Frage war, welches Nationalteam hat bei den vergangenen 7 Weltmeisterschaften jeweils die Vorrunde überstanden, und zwar neben Brasilien. Also Brasilien hat es geschafft, aber welche weitere Nation hat neben Brasilien bei den vergangenen 7 Weltmeisterschaften jeweils die Vorrunde überstanden?
Mexiko.
Die Antwort ist richtig, Mexiko. Und das wussten auch ganz viele Mexikanerinnen und Mexikaner. Wahrscheinlich waren viele im Hamburger Nachtleben unterwegs und haben viele Mexikaner verhaftet und wussten aus alten Gedächtnislücken, dass da entsprechendes am Start ist. Wir haben so ein bisschen den Zufallsgenerator auch schon angeschmissen. Albrecht hat das Buch signiert. Wenn ihr mögt, dann warten wir noch, bis Auge zurückkommt. Dann schreiben wir auch noch kurz rein und dann würden wir unter allen, die richtig Mexiko getippt haben, diese Bücher raushauen. Wie gesagt, das waren eine Menge. Und für alle, die auch weiterhin an großen Bayern-Niederlagen interessiert sind, könnt ihr natürlich dieses Buch unter anderem beim Arete Verlag, ein Schuss, ein Tor, die Bayern, aber manchmal gewinnen auch die anderen, bestellen.
So, jetzt haben Problem wir noch ist, ich komme erst am 19. Dezember zurück, wenn sich das Buch jemand organisieren will und es als Weihnachtsgeschenk verschenken will, dann wäre es vielleicht zu spät, ne? Wenn ich erst am 19. wieder da bin. Das könnte ein bisschen knapp werden vor dem Weihnachtsfest. Aber du machst das schon. Ich glaube, du hast das da zu Hause in Hamburg in deinem Nobelviertel alles sehr gut im Griff, die ganze Organisation rund um Anstoß herum.
Ich hole dich natürlich wie deine Familie mit den unterschriebenen Büchern direkt vom Hamburger Flughafen ab und dann sage ich so, ey komm, wir müssen das jetzt ganz schnell machen und dann unterschreibst du ganz schnell und dann steht natürlich schon der Weihnachtsmann mit den Rentieren auf der Startbahn und dann bringt er natürlich die Bücher noch vor Weihnachten nach Hause, das ist ja völlig klar.
Weißt du, was man Weihnachten ja auch oft hat? Und das habe ich seit gestern Abend auch.
Einen Kater?
Man hat Weihnachten immer so ein Fülle-Gefühl. Ich habe seit gestern so ein Fülle-Gefühl und möchte dich und unsere Hörerinnen und Hörer fragen, hat es bei den Nationalspielern jetzt endlich Flick gemacht?
Ja, also die Uhren, um es in der Kindersprache zu formulieren, stehen auf Flick-Flack, ne? Also das ist jetzt definitiv so, dass, wenn man sich die Übertragung angesehen hat und genauso wie die ganzen anderen Menschen, die dieses Spiel boykottiert haben, die ganzen anderen 17,5 Millionen in Deutschland, habe ich dieses Spiel verfolgt und ja, glaubt man den Experten im ZDF-Studio Per Mertesacker und Christoph Kramer, dann geht es noch sehr, sehr weit mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, genau weil dieser Effekt eingetreten ist. Aber ich will jetzt auch nicht das häufig zitierte Wasser in den Wein gießen. Es ist natürlich trotzdem noch ganz viel eventuell mit drin, weil ne, Japan muss ja auch erstmal verlieren, Deutschland muss erstmal gegen Costa Rica gewinnen. Aber so vom Gefühl her, ja, gerade am Ende, als Leroy Sané auch noch die Möglichkeit hatte, das Sieg für Deutschland zu erzielen, gegen einen vermeintlichen Top-Top-Top-Favoriten auf den WM-Titel, hat Deutschland auf jeden Fall ein deutlich besseres Spiel gezeigt. Obwohl, und auch das, ich mache auch gleich einen Punkt, war natürlich nach dem Japan-Spiel herauszulesen, Deutschland hat ja gegen Japan auch nicht wirklich schlecht gespielt, aber sie haben eben nicht effektiv gespielt und am Ende individuelle Fehler gemacht, die dann zu Toren geführt haben.
Ja, definitiv. Und zwei Tore innerhalb kürzester Zeit für Japan. Ich glaube, das Spiel müssen wir nicht mehr analysieren, aber das Spiel gestern. Ich finde das interessant, wie schnell die Stimmung dann umschlägt. Also der allgemeine Tenor war ja vor dem Spanien-Spiel, Deutschland verliert und scheidet aus. Und am dritten Spieltag geht es um gar nichts mehr. Jetzt ist irgendwie der allgemeine Tenor, ja, Deutschland schafft es und könnte, wie die ZDF-Experten ja auch gesagt haben, noch weit kommen bei dieser WM. Ich muss gestehen, ich gehörte auch zu den Pessimisten. Ich hätte gedacht, dass Spanien gestern das Spiel gewinnen würde. 2-1 für Spanien war mein Tipp. Und ich fand, dass die Deutschen das gut gemacht haben. Diszipliniert. Ich will mal mit den positiven Sachen anfangen, bevor wir dann auch die negativen Aspekte ansprechen. Ich fand auch, dass die Abwehr wieder positionsgetreuer aufgestellt war mit Süle in der Innenverteidigung, mit Kehrer als Rechtsverteidiger, obwohl der jetzt nicht immer seine Position so gehalten hat. Also er war mit einigen Stellungsfehlern auch unangenehm aufgefallen. Ich fand, das Zentrum hatten die Deutschen auch im Griff mit Goretzka, Gündogan und Kimmich. Das war auch gut. Der Wechsel von Füllkrug, die Einwechslung von Füllkrug, Sané und auch die Einwechslung von Klostermann haben Tempo ins Spiel gebracht. Und ja, die Schlotterbeck-Grätsche am Ende gegen Morata war auch stark, wobei Schlotterbeck hätte die Grätsche gar nicht anwenden müssen in der Nachspielzeit, wenn er keinen Stellungsfehler gehabt hätte. Also, und Jamal Musiala mit seinen Moves, mit seinen unberechenbaren Bewegungen war auch wieder, finde ich, ein positiver Aspekt am deutschen Spiel. Wie hat dir die deutsche Mannschaft gefallen?
Ja, das, was du ansprichst, habe ich auch wahrgenommen. Ich möchte natürlich noch diesen kleinen, oder nicht nur diesen kleinen, sondern diesen leider dann eben auch sehr markanten Schönheitsfehler bei Süle, das war ja das Süle-Rücken in der Defensive der deutschen Fußballnationalmannschaft, werde ich auch noch ansprechen, weil genau beim entscheidenden Gegentreffer, also bei dem einzigen von Morata, kam Süle natürlich zu spät, da war er nicht am Mann. Ich habe aber auch,
aber Kehrer hätte ja auch die Flanke verhindern können. Er hat ja gar keinen Druck auf seinen Gegenspieler ausgeübt. Also da waren ja beide irgendwie in der Verlosung, ne? Kehrer und Süle dann auch natürlich.
Ich habe in den ersten Minuten getwittert, neue Besen Kehrern gut. Und am Ende habe ich dann irgendwie gedacht, so okay, so ein Tweet wieder zu löschen, ist auch ein bisschen feige. Aber eigentlich hätte es heißen müssen, neue Besen Kehrern auch nicht unbedingt viel besser. Also ich glaube, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat nach wie vor ein Rechtsverteidigerproblem, das wiederum so ein bisschen gelöst wurde, als Klostermann eingewechselt wurde. Ich fand, Klostermann hat das mit so einem Kaltstart in der, ich weiß nicht, 65. Minute, als er eingewechselt wurde, dann doch auch sehr gut gemacht. Also zumindest eben bei Rückstand reinzukommen auf Rechtsverteidigerposition, wo du immer wieder diese ganzen Spanier gegen dich hast. Das fand ich, das hat er schon wirklich auch ordentlich gemacht. Aber trotzdem, wie gesagt, also ja, du hast natürlich recht. Kehrer hätte die Flanke verhindern können, ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich dann auch ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, der in so einer Situation dann auch den entsprechenden Laufweg oder entsprechend im Stellungsspiel noch dichter am Mann ist, nicht sofort nach unten geht und so weiter und so fort, hätte das möglicherweise auch klären können, weil es jetzt ja keine Situation war, bei der du sagst, so okay, du hast da einen Morata reinlaufen und das kannst du einfach nicht verteidigen. Ich glaube schon, dass man das mit einem besseren Stellungsspiel verteidigen kann, auch wenn es natürlich Mühs sind, wenn es Sekunden sind, wenn es Millisekunden sind, in der sich so eine Situation entscheidet. Aber da sah dann Süle nicht gut aus, der aber trotzdem von der Empathie her, vom Gefühl her, ein deutlich besseres, ein deutlich souveräneres Spiel gemacht hat, weil er sich schlichtweg auf der Position, das hat man ganz klar gesehen, wohler gefühlt hat. Genau, Klostermann, Kehrer, könnte ich mir vielleicht vorstellen, möglicherweise gibt es da auch nochmal einen weiteren Wechsel. Raum hat ein sehr, sehr, sehr starkes Spiel gemacht, also noch offensiv auf jeden Fall. Dem hat irgendwie die Kritik nicht so sehr geschadet. Der fand ich, hat mit sehr breiter Brust gespielt. Musiala ist natürlich wirklich überragend, wo du einfach merkst, okay, der wird da von den alten Haudegen, sag ich jetzt mal, von den alten Spaniern, von Jordi Alba am Ende dann nur noch mit einem Foul gebremst. Und genau, ansonsten.
Und Niklas Füllkrug hat ihn ja auch ausgebremst, ne? Also es hätte nicht viel gefehlt und Musiala hätte den Schuss genommen. Ich weiß nicht, ob er dann reingegangen wäre. Also das war ja auch eine der herausragenden Szenen bei diesem Spiel, dass Füllkrug mit aller Entschlossenheit zur Not auch noch Musiala aus dem Weg geschossen hätte, weil er unbedingt dieses Tor erzielen wollte.
Ja, total, total. Genau, er wollte dieses Ding und das spricht dann auch sowohl für seine derzeitige Form, für sein derzeitiges Selbstvertrauen und mit 29 fällt es mir schwer zu sagen, aber auch ein bisschen für seine Unbekümmertheit, dass er einfach sagt, okay, komm, das ist mein Ding, den mache ich genauso wie vom halben Jahr. Oder ich glaube, der Spiegel hatte das geschrieben, dass übrigens Niklas Füllkrug vor genau einem Jahr beim 1:2 von Werder Bremen gegen Holstein Kiel ein Tor geschossen hat. Und zwar in der zweiten Liga, also genau vor einem Jahr. Und das fand ich auch ganz schön. Also ja, aber genauso mit diesem Selbstverständnis trifft er denn eben auch bei seinem ersten, oder beziehungsweise, ja, war das erste Spiel gegen Kammer, gegen Japan noch rein? Ja, ne?
Ja, drittes Länderspiel, zweites Tor. Er hat das Tor gegen Oman geschossen und das etwas wichtigere Tor gestern gegen Spanien. Ja, heute ist, was ist denn heute für ein Tag überhaupt? Ich komme total durch den Titel schon. Heute ist der 28. November, Montag. Mein Name ist Michael Augustin. Fabian Wittke sitzt am anderen Ende in Hamburg. Ich bin in Katar bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Das sollte man vielleicht am Rande nochmal erwähnen, für die, die jetzt später eingestiegen sind in unseren Podcast und Anstoß sonst nicht so kennen. Du hast die Außenverteidiger-Probleme angesprochen. Die gibt es ja quasi bei jedem Turnier. Mal auf der linken, mal auf der rechten Seite, mal auf beiden Seiten. Raum hat offensiv seine Stärken, defensiv braucht er immer jemanden, der dann auch für ihn mitarbeitet. Und auf der rechten Seite, ja, das ist, glaube ich, die WM der Kompromisse. Da muss man dann immer eine halbwegs vernünftige Lösung finden. Am ersten Spieltag war sie Süle nicht. Gestern war sie Kehrer zum Teil auch nicht. Vielleicht wird sie Klostermann, der ja sein letztes Spiel für Leipzig im August machte, der ja für viele überraschend, obwohl nicht richtig fit, im WM-Kader aufgetaucht ist, aber der zumindest in den 25, 30 Minuten, die er gespielt hat, seine Sache wirklich gut gemacht hat, finde ich.
Ja, genau. Das sehe ich auch so. Und ich fand das auch ganz interessant, der eine Aspekt, der von Sandro Wagner, den fand ich sehr, sehr interessant, das mal so von ihm geschildert zu bekommen, dass er gesagt hat, es wird auch wichtig sein, dass man diesen Ballbesitz, Fußball der Spanier und dieses Rotieren von links nach rechts und eben dieses technikversierte, dieses Spiel mit Körpertäuschung und dann auch nochmal wieder ganz nach hinten zum Torhüter zurück und wieder neu aufbauen und eben dieses über teilweise Sekunden, teilweise sogar über Minuten, dass man das einfach lernen muss, auszuhalten. Das fand ich spannend. Und ich finde, die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das sehr gut ausgehalten, auch mal mehrere Passstaffetten nicht im Ballbesitz zu sein, mal nicht dazwischen zu kommen. Und wenn aber die Spanier mal einen Fehler gemacht haben im Spielaufbau, wenn sie mal den Ball haben zu weit wegspringen lassen oder wenn ein Zuspiel mal ungenau war, dann haben sie wiederum auch gleichzeitig gemerkt, dann sprintet mal ein Thomas Müller dazwischen oder dann rückt ein David Raum auf der Außenposition so schnell auf, dass dann eben dann doch nur ins Seiten ausgedroschen werden konnte. Und das finde ich, das haben sie gut gemacht. Also sie haben die Spanier trotz dieser Passsicherheit und vielleicht auch der Passüberlegenheit haben sie entsprechend genervt, was natürlich, glaube ich, auch genervt hat und was dann wiederum auch ein Nachspiel hatte. Das ist noch eine andere Geschichte, das war die mit dem ZDF und Sandro Wagner, der ja da so ein bisschen sehr salopp in Form von, da haben hier irgendwie wieder etliche Deutschlandfans, vermeintliche Deutschlandfans, die Bademäntel an und sprach auf die Traps an, auf die Ganzkörper.
Das arabische Gewand bei Männern, ne? Ja, du, ich habe das das Spiel gestern auch im ZDF gesehen. Wir haben ja die Möglichkeit hier über eine App oder besser gesagt über einen Link, über den wir uns einwählen können, hier auch deutsches Fernsehen zu sehen. Und ich habe das Spiel gestern mit zwei Kollegen hier im Hotel gesehen. Ich habe das gar nicht allzu schlimm empfunden. Sandro Wagner ist unterhaltsam, ist total informativ, der bringt mich mit seinen Aussagen weiter und er ist natürlich flapsig, hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Ich habe das bei Twitter heute Morgen zum ersten Mal registriert, indem ich so ein bisschen quergelesen habe. Da werden ja sogar, oder da wird versucht, seine Äußerungen in die rassistische Ecke einzuordnen. Also ich finde, das ist weit überzogen. Und da macht sich Deutschland oder zumindest die dieses Thema überhaupt ansprechen, wieder ja oder bewirbt sich für den Titel des moralischen Weltmeisters. Und ich finde, das ist echt übertrieben, ihn da jetzt für zu kritisieren. Ich glaube, jeder weiß, wie das gemeint war.
Ja, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, ne? Es gilt ja immer so ein bisschen, dass das Vertrauen in das gesprochene oder das geschriebene Wort. Also wenn man jetzt weiß oder nicht weiß oder möglicherweise weiß, hält es da irgendwie nicht so sehr mit dem Respekt gegenüber anderen Kulturen, dann könnte man natürlich sagen, okay, das ist dem jetzt irgendwie alles scheißegal und der will da mal nebenbei einfach mal eine kleine Beleidigung raushauen oder akzeptiert möglicherweise die Kleidung in anderen Kulturen nicht so sehr. Aber ich weiß auch nicht, ob man es auf der anderen Seite, da bin ich mir auch noch nicht schlüssig, damit rechtfertigen kann, wenn jemand flapsig und wenn jemand salopp ist. Aber ich wollte nur einfach trotzdem nicht einfach nur Sandro Wagner jetzt einfach nur loben und sagen, das war alles super und
Ich
einwandfrei.
finde ja gut, dass du es ansprichst. Mich würde auch interessieren, wie wird denn das in Deutschland jetzt thematisiert? Also ich habe es, wie gesagt, vorhin auf dem Weg ins Stadion mal wahrgenommen, weil ich dann mir die Tweets durchgelesen habe. Und seitdem habe ich mich da gar nicht mehr mit auseinandergesetzt. Hat das einen großen Aufschrei nach sich gezogen in Deutschland?
Nein, also ich sag mal so, es gibt natürlich ein Medium, das gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr genau hinschaut. Und das hat natürlich entsprechend darauf reagiert. Ich habe auch die Twitter-Bubble wahrgenommen, die gleich natürlich mit diesem klassischen Ernsthaft, wie könnt ihr denn das nur senden, liebes ZDF, seid ihr noch ganz dicht und das ist jetzt irgendwie schon hier genau Rassismus und so weiter und so fort. Ich glaube, man kann schon sagen, dass sowas unglücklich ist. Bestimmt, weil es halt wirklich flapsig ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sandro Wagner vielleicht irgendwie mit einem Kommunikationsmanager des ZDF gemeinsam darauf reagieren wird. Und ich glaube, dann kann man es wahrscheinlich auch und vielleicht sollte man es dann auch einfach dabei belassen und sagen, ja, das war vielleicht eine Runde zu flapsig. Auf der anderen
Ich
Seite.
finde, man könnte es schon dabei belassen. Das ZDF hat ja auch via Twitter darauf reagiert und hat gesagt, sie werden mit Sandro Wagner sinngemäß das Gespräch suchen und das Ganze auswerten. Ich finde, genau dabei könnte man es auch belassen.
Ja, genau. Lass uns das vielleicht auch dabei belassen und entsprechende Entscheidungsträger dann entweder handeln oder nicht mehr handeln und es genau das lassen, was es ist. Und ja, trotzdem nochmal auf dieses Spiel zurückzukommen. Und ich meine, ich konnte mich jetzt ja dann auch nicht bremsen und mein Social Media Daumen war dann doch wieder auch schneller als mein Kopf oder als der Verstand. Nein, ich habe es ja irgendwie bei Instagram und auf meinem Social Media Kanal auch noch mal gepostet. Es ist doch schon einfach wirklich ein sehr, sehr modernes und vielleicht auch sehr, sehr schönes und vielleicht auch im Gesamtkontext dann doch irgendwie ein bisschen altromantisches Fußballmärchen, was da rund um Niklas Füllkrug passiert ist, der Mann, der wie immer so ein bisschen am Ende in seiner verletzten Zeit mit über 900 verletzten Tagen habe ich da gelesen, das hat die Süddeutsche Zeitung mal recherchiert, um seine Einjahresverträge gekämpft hat, der bereit war, im Gehalt auch Einbußen hinzunehmen, weil er auf jeden Fall in Bremen bleiben wollte und wusste aber seine 2,5 Millionen Gehalt, die kann er jetzt nicht wieder und weiter fordern, weil er auch ganz genau weiß, wie es um Werder steht, da er da mit seinen 80.000 Followern auf Instagram angereist ist und allein schon jetzt irgendwie 180.000 hat und so weiter und so fort, der seine Frau aus der Grundschule kennt und jetzt 2006 die geheiratet hat und irgendwie so daherkommt wie einer, der, weiß nicht, irgendwie mit so einem Seemannspullover irgendwie von so einem Fischkutter gefallen ist und gleichzeitig auch in so einer Hafenkneipe auf St. Pauli arbeiten könnte und
Sieht sehr
irgendwie.
norddeutsch aus. Kommt ja auch aus
Ja.
Hannover-Rickling. Ja, und ich finde, das ist auch ein entscheidender Aspekt. In der zweiten Liga, in der Anfangsphase der vergangenen Saison unter Markus Anfang aussortiert werden sollte, weil die beiden harmonierten gar nicht miteinander. Anfang auf der einen, Füllkrug auf der anderen Seite. Und mit dem Trainerwechsel von Anfang zu Werner ging dann ja auch der Stern von Niklas Füllkrug bei Werder Bremen wieder auf. Und mit Marvin Ducksch hat er dafür gesorgt und natürlich auch mit den Mitspielern, aber die beiden waren halt die herausstechenden Spieler in der Werder-Offensive, dass Werder nach nur einem Jahr in der zweiten Liga wieder sofort in die erste Liga aufgestiegen ist. Und wir haben das ja auch schon mal vor ein paar Wochen hier in diesem Podcast angesprochen. Er ist zum ersten Mal über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei. Sonst wäre er wahrscheinlich auch gar nicht als Kandidat für die Nationalmannschaft in Frage gekommen.
Ja, absolut, genau. Und was ich ja auch noch sagen wollte, ist, ich hatte jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt, was ich auf den sozialen Medien gepostet hatte, aber 2017, als Hannover 96 dann wieder in die erste Liga aufgestiegen war unter André Breitenreiter, da gab es dann einen großen Empfang, weil sie ja damals in Sandhausen aufstiegen. Und da gibt es halt ein Video, wo er dann auch noch mal von oben bis unten mit Bier bespritzt wird und Marvin Bakerlotz, damals Spieler von Hannover 96, nannte ihn dann nicht eben Niklas Füllkrug, sondern Niklas Bierkrug, weil er wohl so ein bisschen auch der Partyminister da war. Und es gibt tatsächlich auch noch eine sehr schöne gemeinsame Geschichte, die wir erlebt haben. Und zwar bin ich damals Reporter gewesen, als Hannover 96 bei Sandhausen in die erste Liga aufgestiegen ist und danach Platzsturm und danach gab es große Pizza-Party in der Kabine von Hannover 96 und dann war natürlich Kultfan Olli Pocher auch mit da und da habe ich noch ein Interview, das ist ja normalerweise total verpönt, man gibt ja gewisse Zonen, wie zum Beispiel die Mixed Zone oder am Spielfeldrand darf man mit Leibchen stehen als Rechteinhaber, aber das war irgendwann alles aufgeweicht und auch die DFL hat sich nicht mehr darum gekümmert, sondern du konntest im Prinzip nachher deine Interviews auf dem ramponierten Rasen führen und dann lagen sich Oliver Pocher und Niklas Füllkrug im Arm und da hat dann irgendwie Olli Pocher irgendwie seine blöden Scherze gemacht, wie man es von ihm gewohnt ist. Und da habe ich dann irgendwann Niklas Füllkrug gefragt, was ihm das denn jetzt bedeutet. Und er hat wirklich mit seinen großen blauen Augen gesagt, dass das nach wie vor für ihn ein absoluter Kindheitstraum ist. Und man müsste sich das mal vorstellen. Und nächstes Jahr darf er wieder beim FC Bayern München im Stadion spielen. Und es geht jetzt zu Borussia Dortmund und das als Fußballprofi. Und er war ja eben auch lange Zeit lang ein Zweitligastürmer mit Nürnberg und mit Fürth und eben mit Hannover 96. Und in der ersten Liga war er eben nicht derjenige, der sich damals auch schon bei Werder bei seinen Anfängen durchsetzen konnte. Und das habe ich ihm abgekauft. Und irgendwie finde ich auch seine Interviews jetzt etliche Jahre später sind nach wie vor so. Die sind sehr bodenständig und der bildet sich da nichts drauf ein und der dreht nicht durch, sondern der bestätigt eigentlich das, was Thomas Müller ja auch gestern im Interview gesagt hat, dass er eine Bereicherung für das Team ist und vor allen Dingen auch einfach ein guter Kerl ist. Und das kaufe ich ihm ab. Und ich finde das irgendwie so schön zu sehen, dass er auf der einen Seite jetzt auch noch Erfolg, auch noch bei einer WM in der Nationalmannschaft hat und auf der anderen Seite auch nach wie vor sich selbst so treu geblieben ist.
Und trotzdem würde ich ihn auch gegen Costa Rica nur von der Bank bringen. Soll ich dir sagen, warum?
Ja.
Weil er mit seiner Spielweise, die sich von der Spielweise der anderen Offensivspieler, die ja eher über die Geschwindigkeit, über die Technik kommen, oder wenn man bei Thomas Müller ist, dessen Spielweise kann man ja gar nicht in Worte fassen, der ist ja so unberechenbar, vor dem hatten die Spanier ja offenbar auch großen Respekt, weil er eben Thomas Müller-mäßig ist. Da vielleicht auch noch zwei, drei Sätze zu. Müller war gestern unsichtbar. Ich fand ihn nicht gut und man kann den Müller 2022 in Katar gar nicht mit Thomas Müller 2010 in Südafrika oder mit Thomas Müller 2014 in Brasilien vergleichen. Er wäre für mich auch einer, der jetzt vielleicht keinen Platz in der Startelf für das Costa Rica-Spiel finden würde. Trotzdem würde ich Füllkrug erstmal draußen lassen, weil der verändert das Spiel durch eine Einwechslung und es brauchte ja gestern eine Veränderung und da war es gut, Füllkrug zu haben. Und ich glaube, diese Option würde ich mir auch gegen Costa Rica in der Hinterhand behalten. Weil gegen Costa Rica brauchst du, gegen eine wirklich sehr massive Abwehr, Costa Rica wird nichts anderes tun als verteidigen, brauchst du spielerisch gute Spieler. Und ich hoffe, dass Sané noch ein bisschen fitter ist dann am Donnerstag gegen Costa Rica und dass er im hohen Tempo dann auch den Ball rechtzeitig abspielt. Das war ja in der Schlussphase auch das große Manko, sonst hätte Deutschland vielleicht noch ein zweites Tor geschossen. Und Musiala, Gnabry, Sané, die drei da vorne wären, glaube ich, nicht verkehrt gegen Costa Rica.
Die Meinung teile ich, den ZDF-Experten gefällt das nicht, aber das kannst du dann ja vor Ort in Katar mit Sandro Wagner und mit den anderen entsprechend nochmal diskutieren. Ich sehe das genauso wie du. Es gab ja auch ein, zwei Situationen. Ne? Man speichert ja immer ganz gerne als Mensch das ab, was man abspeichern möchte. Und der letzte Eindruck zählt. Und das war natürlich das Tor. Aber es gab natürlich auch ein, zwei Aktionen nach Einwechslung Füllkrugs, die durchaus hölzern aussahen, also als er angespielt wurde und wo er dann vielleicht auch nochmal versuchte, nochmal einen kleinen Haken zu machen und sich da irgendwie durchzusetzen. Oder als er da, ich weiß gar nicht mehr, welchen Gegenspieler da mit dem Knie in den Rücken gesprungen ist und so, das wirkte vom Timing noch nicht so hundertprozentig angekommen. Aber eben, wie du auch schon sagst, das ist ja auch vielleicht gar nicht seine Aufgabe. Aber
Jordi Alba war das, glaube ich. Der hatte, glaube ich, der hat heute Morgen, glaube ich, einen kleinen blauen Fleck am Rücken, das Knie von Niklas Füllkrug als Abdruck.
Genau.
Aber das sieht er ja nicht. Man kann sich ja auf dem Rücken selber schlecht sehen.
Ja, andere Leute haben irgendwie blaue Tattoos mit dem Konterfei des eigenen Bilds hinten drauf und andere haben heute Morgen den Pferdekuss von
Niklas. Würde Leroy Sané heute aber auch nicht mehr so machen, habe ich neulich in einem Interview gelesen oder in einem, irgendwo habe ich es gelesen. Sané würde sich heute nicht mehr selbst auf den Rücken tätowieren.
Sondern Niklas Füllkrug auf dem Rücken tätowieren.
Ich glaube auch, okay. Füllkrug ist jetzt ein beliebtes Tattoo. David Raum wird demnächst auch mit einem Niklas Füllkrug-Tattoo rumlaufen. Bei David Raum hätte ich übrigens auch, wenn ich der DFB gewesen wäre, ich hätte ihm die One-Love-Binde auf den Arm tätowiert. Aber ich glaube, das Thema müssen wir nicht mehr aufmachen, ne?
Die Frage ist, ob bei dem Körper von David überhaupt noch Raum ist für ein neues Tattoo, aber das ist
vielleicht. Ja, das wird eng. Das wird
eng. Aber ich wollte nur ganz kurz noch sagen, ich gehe da total mit, weil ich glaube, manchmal ist es eben auch, das fand ich auch interessant, diese Aussage von Sandro Wagner, nachdem ja dieses Freistoßtor, Kopfballtor von das Kopfballtor nach Freistoß von Rüdiger dann wegen Abseitsstellung zurückgenommen wurde. Das war ja auch alles klar und auch richtig so. Das haben wir dann ja nachher am Ende gesehen. Es erzeugt trotzdem eine gewisse Unsicherheit. Und zwar wissen die Spanier nach diesem Gegentreffer, auch wenn es nur ein Abseitstor war, es gibt eine gewisse Anfälligkeit, eine Verletzungsanfälligkeit in der Stabilität unserer Abwehr, eine Fragilität. Und das heißt, du gehst mit diesem Gedanken in möglicherweise jeden Standard. Und genau so kannst du natürlich auch in An- und Abführung für Angst und Schrecken sorgen, wenn du dann ab der 60. oder ab der 65. Minute Niklas Füllkrug von der Bank bringst, weil alle wissen, okay, da kommt jetzt dieses Ungetüm da von der Bank, dieser Spieler, dieser Stürmer mit dieser unfassbaren Wucht, der einen Schuss hat wie ein Pferd. Und davor müssen wir uns dann jetzt auch entsprechend wappnen, um diese Situation zu überstehen. Und deswegen würde ich es genauso machen wie du. Ich fand, Leroy Sané war auch eine Bereicherung und könnte mir vorstellen, dass Müller auf die Bank geht. Vielleicht dann entweder Havertz vorne drin spielt oder Gnabry geht ganz vorne rein und Sané geht auf die Gnabry-Position oder.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und gegen Costa Rica wird es wahrscheinlich so sein, das wäre jetzt schon so meine kleine Vorschau auf den Donnerstag, die Deutschen werden irgendwie zwischen 75% und 85% Ballbesitz haben. Ich habe mal so ein paar, wir werden ja auch hier mit Datenmaterial versorgt, noch und nöcher. Ich hatte das hier letzte Woche auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Und da gab es auch eine Auswertung des Spiels Japan gegen Costa Rica gestern, was mir gar nicht so klar war. Der Schuss von Kesha Fuller von Costa Rica, der ja auch zum Siegtor geführt hat. Das war der erste Abschluss im 16er bei Costa Rica, bei der gesamten WM. Der erste Versuch, der erste Schuss aus dem gegnerischen Strafraum auf den gegnerischen Kasten. Und der hat dann sofort zum Sieg geführt gegen Japan. Und Costa Rica setzt auf Zweikämpfe, ist da auch sehr, sehr gut. Ansonsten haben alle Zahlen gestern für Japan gesprochen. Und Costa Rica, und da wären wir wieder bei Geschwindigkeit, und das würde das unterstreichen, was wir gerade ja gesagt haben, dass ein Musiala, ein Sané, ein Gnabry in der Startelf gut aufgehoben wären. Costa Ricas Startelf hatte gestern ein Durchschnittsalter von 30,9 Jahren. Ja. Das ist die älteste Anfangsformation dieser WM. Zuletzt waren die Isländer 2018 so alt. Und das ist historisch gesehen auch die älteste Startelf von einer kostarikanischen Mannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften. Und ich glaube, Deutschland wird dieses Spiel gewinnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Spanien seine Hausaufgaben gegen Japan erledigt. Weil Japan kam mit dieser Favoritenrolle plötzlich was verlieren zu können gegen Costa Rica nicht klar. Aber Japan kam sehr gut klar mit der Außenseiterrolle gegen Deutschland. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit kam Japan mit dieser Rolle gut klar. Und in dieser Rolle wird Japan auch das Spiel gegen Spanien angehen. Und deswegen ist das für mich so das große Fragezeichen. Deutschland wird Costa Rica mit mindestens 2 Toren Unterschied schlagen. Das glaube ich schon. Aber gewinnt Spanien tatsächlich gegen Japan? Weiß ich nicht. Spanien muss nicht gewinnen und Japan ist als Außenseiter in seiner Lieblingsrolle. Und an der Stelle könnte es kompliziert werden.
Ja, also wir haben natürlich so ein bisschen die Situation wie bei der Weltmeisterschaft 2018. Deutschland hält sich irgendwie mit so einem Gefühl, mit einem guten Gefühl, mit einem Lucky Punch. Damals war es das Tor von Toni Kroos gegen Schweden im Turnier. Jetzt haben wir diesen Lucky Punch, den Niklas Füllkrug ausgelöst hat. Und dieses gute Gefühl bleibt. Und wir haben den vermeintlichen schlagbaren Gegner. Also ja, vermeintlich, also bestimmt sogar immer schlagbar. Ich glaube, jeder Gegner ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft nach wie vor auch schlagbar.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Dazu komme ich später vielleicht noch. Ich habe hier einige Mannschaften gesehen, schon auch live im Stadion, die, glaube ich, nicht schlagbar sind für Deutschland. Aber mach erst mal weiter.
Ja, mit schlagbar meine ich immer, das ist ja auch so diese Herangehensweise an das Japan-Spiel gewesen, dass man sagt, so man spielt 10-mal gegen Japan und in der Regel gewinnst du wahrscheinlich 7 bis 8-mal. Aber es gibt eben auch diese Duelle, das ist nicht so. Ich glaube, es gibt keine Nationalmannschaft, und das meine ich mit schlagbar, die bei 10 aufeinanderfolgenden Spielen immer gegen Deutschland gewinnen würde. Das glaube ich jetzt einfach mal, das sage ich jetzt einfach mal so. Und das, was ich eben auch meine, ist, dass dieser vermeintlich schlagbare Gegner jetzt eben nicht Südkorea ist wie 2018, sondern Costa Rica. So. Aber du hast es auch gesagt, du brauchst ein bisschen Matchglück. Und wenn Costa Rica dann in der 70. Minute nach einer Ecke auf meine Führung geht und bis dahin das 0:0 hält und so weiter und so fort, die ganzen Eventualitäten eines Fußballspiels muss ich jetzt gar nicht erklären. Aber ich bin noch nicht so safe bei den eigenen Hausaufgaben. Und dann kommen ja, wenn du die eigenen Hausaufgaben machst, wie gesagt, dann auch noch die Hausaufgaben der Konkurrenten dazu. Aber ich muss erstmal für mich klarkriegen, ob es dazu reicht, um gegen Costa Rica zu gewinnen. Und das weiß ich eben noch nicht hundertprozentig.
Also das glaube ich schon, weil Costa Rica es ja selbst gar nicht fassen kann, wie es gestern gegen Japan gewinnen konnte. Das ist eine der schwächsten Mannschaften hier bei dieser Weltmeisterschaft. 14:4 Torschüsse für Japan, 5:0 Ecken für Japan, 55% Spielanteile für Japan. Gut, das sind alles Zahlen, die natürlich ein Übergewicht der Japaner darstellen. Am Ende hat der japanische Torhüter einen Fehler gemacht und Costa Rica hat mit dem ersten Schuss aus dem gegnerischen 16er heraus das Spiel gewonnen. So viel Glück wird Deutschland wahrscheinlich kein zweites Mal haben, aber Deutschland wird Costa Rica schlagen. Beim Spiel Spanien-Japan habe ich meine Zweifel. Aber ich möchte dir mal sagen, welche Mannschaft mich bisher hier am meisten begeistert hat, weil ich sie vielleicht auch zweimal live im Stadion gesehen habe. Das ist Frankreich. Frankreich hat Benzema, ein Kanté, ein Pogba und auch ein Kunku, den Leipziger Kunku, den derzeit besten Bundesliga-Torschützen, nicht dabei. Aber Frankreich spielt so einen guten Fußball. Ich war vor 3 Tagen, ich weiß es schon gar nicht mehr, gegen Dänemark live im Stadion, ohne zu arbeiten. Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit mit unserer Akkreditierung uns eine Zugangsberechtigung zum Stadion, wir haben Zutritt zum Stadion, haben aber mit dieser Akkreditierung keinen Anspruch auf einen Sitzplatz. Aber die Stadien, wie dir vielleicht auch schon aufgefallen ist, sind ja nicht immer ausverkauft. Und dann habe ich mich halt irgendwo hingesetzt. Und da habe ich die Franzosen einfach mal auf mich wirken lassen. Frankreich spielt, wie ja auch unschwer zu erkennen ist, alles über die schnellen Außen. Links Mbappé, rechts Dembélé. Und dann stößt immer mal wieder Rabiot mit rein, ist kopfballstark. Giroud, der da vorne drin steht, im Prinzip wie so ein Füllkrug in der zweiten Halbzeit oder im zweiten Teil der zweiten Halbzeit gestern auch vorne drin stand, im gegnerischen 16er. Und dann erholen sich die Franzosen mal. Dann lassen sie den Gegner, wie in diesem Fall Dänemark, mal 5-6 Minuten kommen. Und dann geht wieder die Post ab über Dembélé und über Mbappé. Und Mbappé ist, glaube ich, was seine Einzelleistung angeht, seine fußballerischen Fähigkeiten angeht, momentan der beste Spieler auf diesem Planeten. Also besser als Messi, besser als Ronaldo. Und ich weiß nicht, ob die Deutschen, wenn es überhaupt dazu zu diesem Duell mal kommen sollte, eine Chance gegen Frankreich hätten. Also für mich ist Frankreich ganz vorne dabei. Wobei ich sagen muss, mein Tipp vor dem ersten Anstoß hier bei dieser WM, mein WM-Tipp war England. Habe ich auch noch nicht ganz abgeschrieben, aber die Franzosen sind für mich bisher das stärkste Team.
Ja, und das Überraschungsteam, das immer alle auf dem Zettel haben, die Belgier, die haben auch Federn gelassen. Bislang auch noch nicht so überzeugt, wie man es eigentlich
erwartet. Ja, die sind mit der Abwehr international nicht konkurrenzfähig und in sich gealtert. Also du hast einen nicht fitten Lukaku, du hast Dries Mertens, Hazard, De Bruyne, hinten Alderweireld, Vertonghen, die gemeinsam alt werden. Dann hast du den vermeintlich besten Torhüter der Welt oder einen der besten, Thibaut Courtois, und der lässt sich dann auch ein, ja, wirklich peinliches Tor einschenken. Die Belgier werden große Schwierigkeiten haben, überhaupt aus der Vorrunde rauszukommen.
Ja, sieht zumindest so aus. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass sie auch solche Probleme gegen Kanada, war das, ne? Und Marokko bekommen.
Ja, gegen Marokko verloren, gegen Kanada glücklich, sehr, sehr glücklich, 1-0 gewonnen. Ja. Aber weißt du, was mich bei meinem Stadionbesuch, also wenn man als Reporter im Stadion ist, hat man ja auch eine andere Wahrnehmung. Das weißt du ja auch, das ist ja bei jedem Bundesligaspiel auch so oder bei jedem Fußballspiel, über das man berichtet. Man ist konzentriert, man ist mit seinem Arbeitsumfeld befasst, man ist auf der Pressetribüne ja auch weit weg von den Plätzen, auf denen die zahlenden Zuschauer sind. Ich war so in so einer Kurve, wo relativ viele Menschen saßen mit Trikots von Frankreich oder auch Dänemark, vor allen Dingen mit Frankreich-Trikots, aber die wenigsten von denen waren Franzosen. Es ist echt krass. Die zahlen viel Geld für das Ticket und immer wieder stehen Leute auf und machen Selfies oder bitten andere, sich fotografieren zu lassen. Und vor mir saß eine Frau, die war die ganze Zeit mit ihrem Facebook-Account beschäftigt. Und neben ihr saß ein Mann, die kannten sich nicht, der war die ganze Zeit damit beschäftigt, das perfekte Selfie, auch während das Spiel schon lief, zu machen. Und als er es dann gemacht hatte, hat er das, glaube ich, all seinen WhatsApp-Kontakten mitgeteilt. Der war die ganze Zeit nur mit dem Handy beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, wann wollt ihr eigentlich Fußball gucken? Was macht ihr hier eigentlich? Und dass hier Leute ab der, sagen wir mal, 60., 65. aufstehen, um das Stadion zu verlassen, ist ja nun auch keine neue Erfahrung bei dieser WM. Das sind übrigens nicht nur Katarer, das sind auch ausländische Fans. Mag daran liegen, dass sie Angst haben, in den Stau zu geraten. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass hier ja bis heute noch 4 Spiele an einem Tag stattfinden und dass manch einer so viele Spiele wie möglich dann auch an einem Tag sehen will. Aber ich fand das befremdlich, wie einige Zuschauer das Fußballspiel, und das war Frankreich-Dänemark, wenn du dir den Spielplan anguckst, eines der Top-Spiele der Vorrunde, wie sie das so auf sich wirken lassen haben.
Ja. Ja. Also ich erwische mich manchmal, dass ich so auch Fußballspiele verfolge und dann zeitgleich bei Twitter am Start bin.
Ja,
und
vielleicht mitlese. Zu Hause auf dem Sofa, das mache ich ja auch, aber doch nicht im Stadion, oder?
Nein, natürlich nicht im Stadion, aber ach Mann, ey, ja, keine Ahnung. Es ist irgendwie so, diese Fußballweltmeisterschaft, und da möchte ich dich vielleicht einfach mal mit einem möglichen Folgentitel, es sei denn, du hast einen noch viel besseren oder du hast schon einen parat, dann lasse ich dir auch gerne den Vortritt. Aber als ich vorhin so um die Hamburger Alster lief und der November Rain auf mich einprasselte, habe ich mir so Gedanken über den Folgentitel gemacht und dachte, wenn die WM schemenhaft verfolgt wird oder wahrgenommen wird, und zwar schemenhaft mit Ä geschrieben, weil es gibt auch eine gewisse Scham dabei. Also die es verfolgen, die stehen entweder nicht dazu, oder es ist so ein bisschen so, wie unsere Eltern früher in den 2000ern gesagt haben, dass sie jetzt ja schon mal gegoogelt haben und haben aber gleichzeitig, wenn sie gesagt haben, ich habe heute mal gegoogelt, dann haben sie das so selber so in Anführungszeichen gesetzt, oder sie sagen so, ich habe heute mal mit meinem Handy was gemacht. So, das war irgendwie, man hat noch so ein bisschen damit gefremdelt. Also das heißt, diejenigen, welchen dies verfolgen, die stehen nicht richtig dazu. Und wenn man es verfolgt und selbst wenn man sagt, man boykottiert es nicht und verfolgt es, ist es trotzdem so, dass man total damit fremdelt. Und deswegen ist mein WM-Titel einfach der, dass wenn die WM schemenhaft verfolgt oder wahrgenommen wird, weil irgendwie ist es halt einfach sehr, 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 sehr merkwürdig. Und ich kenne auch ganz viele Leute, die es auch gucken, die aber auch zum Beispiel sagen, hey, weißt du was noch irgendwie vor ein paar Jahren, als noch die WM in Frankreich war oder die EM in Frankreich war, vielmehr, da bin ich nochmal irgendwie in einer Nacht- und Nebel-Aktion irgendwie nach Marseille gebrettert und habe mir die Deutschen da im Halbfinale angeguckt, oder andere sagen, ey, da bin ich nochmal schnell rüber und da habe ich gesagt, habe ich mir morgens frei organisiert und dann fahre ich dahin. Also die Leute, die hast du, glaube ich, wirklich zum größten Teil verloren. Und was noch übrig geblieben sind so Kultfans, die mit ihrem digitalen Camcorder da in der Kurve stehen. Das war ja auch irgendwie der absolute Kult, Typ, der da eingefangen wurde.
Ja.
Also damit will ich sagen, jetzt habe ich ein langes Plädoyer auf meinen eigenen Gag und auf meine eigene Idee gehalten. Aber es ist doch auch irgendwie wirklich so, dass man auf der einen Seite das jetzt als gegeben wahrnimmt und selbst wenn man es boykottiert, weiß, okay, das gibt es da irgendwo im Nahen Osten. Und auf der anderen Seite fremdelt man doch noch ganz extrem damit.
Ich hätte noch einen Vorschlag, wenn Deutschland mit einem Füllegefühl aufwacht. Das war ja, glaube ich, heute so die allgemeine Gemütslage, obwohl ich das aus Katar gar nicht so beurteilen kann. Aber das können wir auch nach Aufzeichnung dieser Folge noch klären. Ich wollte dir noch was zu den anderen Fans sagen. Die europäischen Fans sind klar in Unterzahl, ist, glaube ich, keine neue Erfahrung. Aber wenn du siehst, und ich bin ja hier viel mit der Metro unterwegs, weil das Metronetz ist wirklich gut. Ich habe übrigens eine Katarerin gefragt, wie ist denn das, wenn hier keine WM ist? Wir fährten da Metro und hat sie gesagt, ja, die Studenten und die Schüler, sonst eigentlich nicht viele. Die meisten Leute fahren Auto, weil Autofahren so schön bequem ist und außerdem ist Sprit so günstig. Also, aber die Fans, die fahren sehr viel Metro. Und wenn du dann Argentinier, Mexikaner, Marokkaner, Ecuadorianer und natürlich die Innen dazu auch in den Metros siehst und sie auch in den Stadien erlebst, die haben teilweise feuchte Augen, die erzeugen eine Fußballatmosphäre, wie man sie von anderen Weltmeisterschaften, die in sympathischeren Ländern stattgefunden haben, kennt. Wenn die nicht wären, dann wäre das hier eine sehr, sehr trostlose Veranstaltung. Und gerade argentinische Fans habe ich jetzt gehört, allerdings habe ich das auch nur im deutschen Fernsehen gesehen, nach dem 2:0-Sieg gegen Mexiko, haben dann gesagt, ja, sie hätten zum Teil jahrelang für dieses Ereignis gespart, hätten Dinge verkauft, um sich diesen Trip nach Katar leisten zu können. Und das ist schön, dass die hier sind. Ansonsten wäre es eine sehr klinische und eine, ja, wirklich trostlose Veranstaltung.
Ja, und genau, es gibt ja auch diese vermeintlich schönen Geschichten, die der Fußball schreibt oder vor allen Dingen, die ja nur der Fußball schreibt, wie wir ja wissen, dass, glaube ich, bei Argentinien gegen Mexiko so viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Start waren bei einem WM-Spiel wie seit Ewigkeiten nicht mehr, also 88.000. Ne? Also das eben auch mal im Kontrast zu den auch häufig leeren Stadien. Also das gibt es schon und ein bisschen Fußballbegeisterung hast du ja anscheinend ja auch schon wahrgenommen und die wird natürlich auch in jedem Fall transportiert. Aber auch interessant, dass du ja auch quasi unsere Nadel für die Katar-Bubble bist und da auch mal reinpiekst und dann uns mal sagst, wie es wirklich ist. Und von daher ist es ja auch schön zu hören, dass du das auch so wahrnimmst.
Ansonsten kann ich dir sagen, ist das schon auch gut organisiert. Ich war ja gerade bei diesem Spiel Kamerun-Serbien im Al-Janoub-Stadion. Das ist so, wenn du mit Metro und Bus fährst von meinem Hotel so eine Stunde 10 entfernt. Ich finde, eine Stunde 10 Anfahrt haben ja auch viele Leute, die, sagen wir mal, ins Volksparkstadion fahren und in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen wohnen. Völlig in Ordnung. Und der Abtransport, der ist auch gut organisiert. Du kannst dich entscheiden, fahre ich als Journalist, also ich kann jetzt ja nur aus der Perspektive des Journalisten berichten, fahre ich mit einem Media-Shuttle-Bus zum IBC, zum International Broadcast Center, und dann wärst du da rausgelassen. Das Problem ist, dann müsste ich wieder 45 Minuten in die andere Richtung, Richtung meines Hotels fahren. Oder mache ich das so, dass ich in die Metro steige? Dann müsstest du aber erstmal mit einem Zubringerbus zum Metrobahnhof, also zur Metrostation gebracht werden. Oder fahre ich mit einem Fan-Shuttle-Bus zu einem Platz, der nennt sich Souk Waqif. Da ist auch die Strandpromenade, die Corniche, nicht weit entfernt. Und das ist von meinem Hotel so 10 Minuten zu Fuß entfernt. Und diesen Bus habe ich genommen. Und du wirst ja, es ist ja viel Platz hier. Das Stadion wurde, glaube ich, für 587 Millionen Euro mitten in die Wüste gebaut. Es gibt riesengroße, hektargroße Freiflächen. Da sind so viele Busse. Du stehst in einer Schlange, die immer in Bewegung ist. Gefühlt bist du immer in Bewegung. Du läufst viel, aber dann sitzt du im Bus. Und ich war nach Schlusspfiff und nach getaner Arbeit, hat es nicht mal 45 Minuten gedauert, bis ich wieder in meinem Hotel war. Das funktioniert gut, weil hier einfach so viel Platz vorhanden ist und so viele Busse und so viele Volunteers, die dich in die richtige Richtung leiten. Und es gibt im Prinzip überhaupt kein Problem, die Stadien zu erreichen, also zumindest die ich bisher gesehen habe. Und ja, das muss man in diesem Fall mal positiv herausstellen. Der Abtransport und auch die Anreise, beides funktioniert gut.
Tja, immerhin. Wunderbar. Ja, ich meine, wenn du dann 2026 ein Fußballspiel bei der Weltmeisterschaft in den USA, in Mexiko und Kanada übertragen wirst, dann wirst du möglicherweise von dem einen Spielort in Mexiko zum nächsten in Kanada nicht so einfach wieder in deinem eigenen Hotelzimmer sein. Aber
Eine Kollegin von mir, das noch als Einschub, du kennst sie ja auch, Anne van Eickels, die hat heute den Selbstversuch gemacht, die macht eine Reportage, dass sie alle vier Spiele an einem Tag schafft und besucht und berichtet über ihre möglicherweise An- und Abreiseschwierigkeiten, über das Erlebnis. Ich freue mich darauf, das kann man dann hören und es gibt auch auf der Sportschau-Seite ein Social-Media-Team, das auch eben genau dieses Experiment auch angeht. Heute ist ja der letzte Tag, an dem bei dieser WM vier Spiele an einem Tag stattfinden.
Das stimmt. Vier heißt das, vier gewinnt.
Ja, gewonnen hat bei meinem Spiel ja keiner, das ging unentschieden aus. Ansonsten läuft ja wahrscheinlich jetzt auch gerade ein Spiel. Ich habe den Fernseher aber nicht laufen, weil ich mich heute voll und ganz auf dich und Anstoß konzentrieren möchte. Wie geht's denn hier weiter in unserer kleinen WM-Show?
Möglicherweise mit der Kultrubrik.
Oh ja, das wäre doch fein. Dann drücke ich mal auf das Startsignal. Achtung, Achtung!
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Hurra, wir sind immer noch da. Der eine überrascht den anderen. Fabian weiß nicht, was ich mit ihm vorhabe. Ich weiß nicht, was er mit mir vorhat. Möchtest du anfangen oder möchtest du zuerst überrascht werden?
Ich fange gerne an. Und zwar habe ich mir heute überlegt, es gibt ja den einzigen Konkurrenz-Podcast, den wir haben, neben Fest und Flauschig, der ja auch immer merkt, wenn wir sendestarke Zahlen präsentieren, dass es so einen kleinen Knick in der Kurve gibt. Das ist ja gemischtes Hack von den aufstrebenden Kollegen Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Das ist ja, wie gesagt, unsere einzige Konkurrenz. Ansonsten sind wir konkurrenzfrei. Und da gibt es ja immer die fünf Fragen an. Die fünf Fragen an Tommy Schmidt oder die fünf Fragen an Felix Lobrecht. Und ich stelle dir jetzt einfach mal fünf Fragen. Und zwar fünf Fragen an den wunderbaren Michael Augustin, die sowohl vielleicht ein bisschen philosophisch sind, aber die auch ein bisschen was mit deinem Berufsumfeld zu tun haben. Und ich fange einfach mal ganz locker leicht an. Hier ist die allererste Frage an den wunderbaren Michael Augustin. Und man muss es dann jetzt auch so ein bisschen so
Jetzt
sagen,
übertreibt er wieder. Jetzt übertreibst du wieder.
wie Tommy Schmidt, der immer sowas sagt wie: Felix, du, was ich dich schon immer mal fragen wollte, Felix, warum, Michael Augustin, warum wolltest du eigentlich Sportreporter werden?
Oh, jetzt hast du mich aber auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Okay, dann versuche ich mich mal in mein siebenjähriges Ich zurückzuversetzen. Ich habe früher immer Fußball im Radio gehört, auch damals in den 80er Jahren gab es ja schon die Bundesliga-Konferenz und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich mich irgendwie selber erwischt dabei, wie ich das denn nachgespielt habe, früher ganz klassisch so mit Kassettenrekorder. Und das wollte ich dann auch machen. Dieser Gedanke ist sehr früh gereift und so ist es dann auch gekommen.
Hast du diese Kassetten noch?
Nee, die habe ich nicht mehr. Also meine Eltern haben die auch nicht mehr. Nee, ich habe tatsächlich nicht mal mehr einen Kassettenrekorder. Ich könnte sie nicht abspielen, aber ich habe sie wirklich nicht mehr.
Ich habe das nämlich mal so gehabt. Ich bin nach der Schule relativ früh, bevor es dann mit dem Studium losging, habe ich mal für eine Apotheke gearbeitet und Medikamentendienst gemacht. Und dieses Auto, dieser Nissan Micra, hatte kein Autoradio. Und ich habe in diesem Autoradio Spiele, die es nicht gab, kommentiert. Also es ist anscheinend ein Phänomen, glaube ich, unter werdenden Sportreportern, dass man das so angeht. Frage Nummer zwei: Was kaufst du dir auf der Rückfahrt nach einem erfolgreichen oder mittelerfolgreichen oder vielleicht auch erfolglosen Reportereinsatz an Naschi?
Ja, das hatten wir auch schon mal, ne? Englisches Weingummi ist hier schwierig, haben sie nicht. Wir haben hier in Katar, in Doha, so einen Supermarkt. da kaufe ich relativ viele Nüsschen. Und ich habe das neulich gehabt. Ich habe da reingegriffen in die Tüte, habe aber nicht festgestellt, dass da auch Pistazien mit drin waren, die halt in einer Schale waren. Und habe dann, ja, Pistazien mit Schale gegessen. Keine Pointe. War jetzt auch nicht so witzig, aber da musste ich gerade dran denken.
Das wäre übrigens auch meine letzte Frage gewesen, jetzt nicht aus dieser Rubrik, sondern so ganz generell. Du hast gesagt, drei Tüten englische Weingummi hast du mit eingeführt in das Land des
Ja, viel zu wenig. Die sind längst in meinem
weg.
Wagen. Ja, klar.
Ah, okay, alles klar. Okay, Frage Nummer drei. Welche Superkraft hättest du gerne und warum?
Ich würde gerne Menschen gesund machen, weil es die wichtigste Kraft ist, die man haben kann, auch ohne ein Medizinstudium.
Das finde ich gut. Ja, ist gut. Manchmal sagt man sowas wie fliegen oder unsichtbar sein. Das ist sehr, sehr, sehr uneigennützig. Dann habe ich noch etwas für dich, und zwar, welches berufliche Ziel hast du noch? Und das führe ich jetzt ein bisschen mit ein. Ich glaube, 2010 war deine erste Weltmeisterschaft. Du warst auch schon Schwimmreporter, auch Fußballreporter, aber auch Schwimmreporter bei Olympischen Spielen, auch bei Schwimmweltmeisterschaften. Du warst bei Fußball-Europameisterschaften. Aber welches berufliche Ziel hast du noch? Was ist noch offen?
Ja, da muss ich mir selber mal die Karten legen, wenn ich dann auf dem Rückflug bin am 19. Dezember, wenn es nach dieser WM zurück nach Deutschland geht. Ich möchte ja möglichst viel Spaß an meinem Beruf haben, hab da jetzt aber, ich kann dir jetzt nicht sagen, was mein Ziel ist. Also vielleicht müsste man wieder genauer ein Ziel haben. Früher habe ich gesagt, als Kind, ich möchte entweder für den Kicker arbeiten, ich möchte das aktuelle Sportstudio moderieren oder ich möchte Fußballreporter am Radio sein. Das aktuelle Sportstudio moderiert Jochen Breyer neben einigen anderen Kollegen, aber er ist der Beste, finde ich. Und für den Kicker schreiben, ja, das, nee, schreiben kann ich gar nicht so gut, wie ich festgestellt habe. Und das andere, das habe ich ja erreicht. Aber ich müsste mir mal wieder ein neues Ziel setzen. Da hast du recht, weil ich ja noch wahrscheinlich länger als 2, 3 Wochen oder Jahre arbeite. Und dann bräuchte man vielleicht mal wieder ein Ziel. Vielleicht muss ich eins erarbeiten demnächst.
Möglicherweise kann ich mit der allerletzten Frage dir auch helfen, deinen Kickertraum zu erfüllen. Denn meine letzte Frage ist, kommt euch möglicherweise auch ein bisschen bekannt vor, und zwar, welche spontane Schlagzeile hast du für Deutschland gegen Costa Rica?
Jubel in Hülle und Fülle. Deutschland hofft wieder auf das WM. Nee, WM nicht. Jubel in Hülle und Fülle. Lücke schießt Deutschland zum moralischen Sieg. Irgendwie so.
Ja, sehr schön. Das hast du sehr gut gemacht. Man hat nicht gehört, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Wir haben uns tatsächlich nicht abgesprochen. Das waren fünf Fragen an, so heißt es natürlich dann auch immer bei Gemischtes Hack, an den wunderbaren, in diesem Fall Michael Augustin. Dankeschön.
Ich habe noch nie, doch einmal, gemischtes Hack gehört. Das war in einem während eines Mallorca-Urlaubs 2018 oder so oder 19. Deswegen kannte ich das gar nicht. Aber es hat Spaß gemacht. Ich konfrontiere dich mit der Zukunft und mit der Vergangenheit. Ich blicke auf Donnerstag. Deutschland gegen Costa Rica. Das war ja auch das WM-Eröffnungsspiel 2006 am 9. Juni in München, falls du dich erinnerst.
Ja, natürlich.
1:0 Philipp Lahm, 1:1 Van Schoop, 2:1 Klose, da waren erst 17 Minuten gespielt, 3:1 Klose, 3:2 Van Schoop, 4:2 Frings, 87. Ich möchte mit dir die deutsche Aufstellung durchgehen und hoffe, dass wir gemeinsam die 11 Starter zusammenkriegen. Wer stand denn damals im Sommer 2006 bei diesem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Costa Rica im deutschen Tor?
Das war die 1a und nicht die 1b, und zwar Jens Lehmann.
Richtig. Ich habe einige Spieler ja schon erwähnt, weil ich die Torschützen vorgelesen habe. Deutschland spielte damals mit einer Viererabwehrkette. Lass uns die mal von links nach rechts durchgehen. Links, der Name ist sehr kurz, der Spieler ist sehr klein, aber er hat Großartiges vollbracht.
Philipp Lahm.
Richtig. Dann haben wir ein
Warte mal ganz kurz,
Abwehrzentrum.
warte mal ganz kurz. Lass mich raten. Du kannst mich gerne korrigieren. Vielleicht musst du mir auch gleich helfen. Ich hätte jetzt sofort getippt auf Robert Huth und Per Mertesacker.
Einer stimmt, das ist Per Mertesacker, der andere stimmt nicht.
Okay, dann musst du mir dabei helfen.
Ja, der hat momentan nicht mehr so viel mit Fußball zu tun. Er hat sich quasi selbst ins Abseits manövriert.
Ah, Metzelder.
Ja, genau. Rechtsverteidiger?
Man
Auch
muss
so ein Tipp?
mittlerweile, man müsste mittlerweile sagen, nee, Thomas Berthold hat ja gar nicht mehr gespielt. Es ist genau, es ist Metzelder. Rechtsverteidiger, ja. Hilf mir mal bitte.
Ja, eigentlich, das ist auch eine Parallele zu 2022, wenn wir an das erste Spiel denken, mit Süle als Rechtsverteidiger. Also er als Rechtsverteidiger ist eigentlich da auch eine Notlösung. Übrigens auch 4 Jahre später in Südafrika. Er verteidigt eigentlich innen, zumindest bei seinem Verein. Und das war damals im Sommer 2006 Hertha BSC.
Ah ja, okay, Arne Friedrich.
Richtig. Davor eine Doppelsechs im defensiven Mittelfeld. Einer, der hat, ich würde sagen, heute noch dieselbe Frisur wie damals, trägt das Haar etwas länger über den Ohren und darüber hinaus.
Boah, über die Haare etwas länger, über die Ohren und
Ja, man könnte auch sagen, eine Heavy-Metal-Frisur. Man könnte auch sagen, er hat in der Bundesliga für die Vereine gespielt: Werder Bremen, Borussia Dortmund, Bayern München.
Thorsten Frings natürlich, ja klar,
Ja,
natürlich, natürlich.
genau. Sein Nebenmann hat zumindest auch für Werder Bremen und Bayern München gespielt, aber nicht für Borussia Dortmund.
Tim Borowski?
Ja, in der Startelf damals.
Krass.
Dann auf der Heute würde man sagen, auf den Flügeln, wobei es auch nicht ganz klar ist, Deutschland damals im 4-4-2, die hochgeschobenen Achter, so nenne ich sie mal. Einer von
Schweinsteiger.
den beiden, ja genau, Bastian Schweinsteiger. Und der andere,
Podolski, links.
nee, der andere spielte sein liebeslanges Bundesliga-Leben bei ein und demselben Verein, bei Bayer Leverkusen. Ich gebe dir noch einen Tipp. Er hat eine ganz fantastische WM 2002 gespielt in Japan und Südkorea. Was hast du gesagt?
Bernd Schneider?
Richtig.
Wirklich, 2006 hat Bernd Schneider noch im linken Mittelfeld gespielt?
Im rechten. Links war ja Schweinsteiger, rechts
Ist das
Schneider.
so? Okay.
So, und vorne Doppelspitze. Der eine ist nicht
Podolski,
ganz.
Klose.
Ja, genau. Klose hat ja auch 2 Tore geschossen, den hatte ich ja vorher schon erwähnt. Und Podolski, genau. Und jetzt möchte ich mit dir noch die drei Einwechselspieler durchgehen. Ab der 72. hat Tim Borowski den Platz verlassen. Und für ihn kam ein jetziger Bundesliga-Manager, der einen Verein managt, der überwiegend in schwarz-gelben Trikots spielt.
Sebastian Kehl.
Richtig. Ab der 79. Minute hat Miroslav Klose nach getaner Arbeit und 2 erzielten Treffern den Rasen verlassen. Für ihn kam ein Spieler, der so ein bisschen französisch klingt, einen Akzent
Oliver Neuville.
hat. Und richtig. Und 90 plus 1, wir sind mit der Nachspielzeit. Die Nachspielzeiten waren damals noch kürzer als bei dieser WM. Bernd Schneider hat den Rasen verlassen und damals kam der Überraschungsgast in Klinsmanns WM-Kader. Keiner hatte mit seiner Nominierung gerechnet.
Odonkor.
Richtig. So, das war's. Hast du gut gemacht.
Alles klar. Und sollte Deutschland weiterkommen und irgendwann im Turnierbaum auf Polen treffen, dann mache ich mich bereit für die Aufstellung gegen Polen damals. Nein, das war sehr schön. Das war sehr viel Erinnerung. Ja, das ist natürlich so dieses Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals bei Radio Schleswig-Holstein gearbeitet, bei RSH, und ich musste viel zu WM-Spielen arbeiten. Und irgendwie hatte ich eben damals, da war ich nicht in der Sportredaktion, mit vielen Dingen auch drumherum zu tun. Und deswegen ist es ganz komisch, habe ich an diese WM 2006 gar nicht so viele Erinnerungen. Ich kann nur sagen, und ich kann mir auch vorstellen, dass es heutzutage nicht mehr so häufig vorkommen würde. Mein sehr guter Freund Daniel, der hat damals diese WM im eigenen Land zu seiner WM gemacht, ist quer durch Deutschland gereist und hat tatsächlich auch damals dann seine Abi-Klausuren geschoben und hat ein Jahr später Abi gemacht, weil er dann an jedem Preisausschreiben, bei jedem Fest mitgemacht hat, sich natürlich diese Deutschlandfahnen ins Gesicht schreiben lassen. Der war irgendwie deutscher Fan im, keine Ahnung, was, südamerikanischen, asiatischen Fernsehen und war auf jeder Quizbühne und hat irgendwelche Karten noch für sämtliche Spiele gewonnen. Und ich habe eben genau das Gegenteil gemacht und habe gar nicht so viel davon mitbekommen. Hast du noch so ganz krasse, besondere Erinnerungen? Du warst wahrscheinlich schon irgendwo beruflich auch im Einsatz, oder?
Ja, ich war für 3 Teams in Norddeutschland verantwortlich. Für Trinidad Tobago mit dem Trainingslager in Rothenburg-Wümme, also mit dem WM-Quartier in Rothenburg an der Wümme. Für die USA, die in Hamburg gewohnt haben. Und für Schweden, das in Bremen gewohnt hat. Und zwischen diesen 3 Mannschaften bin ich hin und her gefahren und habe alle Spiele noch dazu, die in Hannover und Hamburg stattgefunden haben. Ben live im Stadion gesehen und habe darüber berichtet. Also nicht live, also nicht als Live-Reporter, sondern habe da dann so Vor- und Nachberichte gemacht. Das war sehr schön, deswegen habe ich viele Erinnerungen und fand vor allen Dingen Trinidad Tobago mega erfrischend. Also das hat Spaß gemacht. Ich bin immer gerne nach Rothenburg an der Wümme gefahren. Und damals war es noch so, dass es kein WLAN gab. Wir hatten eine UMTS-Karte im Arbeitslaptop und die hat in Rothenburg an der Wümme nicht so wirklich gut funktioniert. Und ich bin dann meistens zurück nach Hamburg gefahren, habe meinen Laptop auf den Beifahrersitz gespielt und wenn ich am Elbtunnel angekommen war, war der Beitrag meistens überspielt. Das hat dann schon eine Weile gedauert, aber so habe ich einerseits viel Zeit gespart und andererseits die Zeit auch sinnvoll genutzt.
Und das Witzige ist, guck mal, 2006, das ist jetzt wie lange her?
16 Jahre.
Ungefähr 16 Jahre, ganz genau. Und das Witzige ist, wenn wir gleiches Szenario jetzt haben und zum Beispiel nach so einem Bundesligaspiel in Wolfsburg in die Deutsche Bahn steigen, ist der Beitrag auch immer erst überspielt, wenn wir wieder in Hamburg sind. Also manche Dinge ändern sich dann doch nicht.
Ja, und weißt du, wer damals schon dabei war, vor 16 Jahren? Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, die hier in Katar definitiv ihre letzte Weltmeisterschaft spielen werden. Und wenn ich mich jetzt so beim Erzählen in die Zeit von 2006 hineinversetze, dann habe ich echt großen Respekt vor deren Karrieren. Also Lionel Messi, der immer noch die prägende Figur bei Argentinien ist, an dem richtet sich eine ganze Mannschaft, eine ganze Fußballnation auf. Gut, der Stellenwert von Cristiano Ronaldo ist bei Portugal ein bisschen kritischer zu betrachten, weil es gibt ja mittlerweile auch Stimmen innerhalb Portugals, die sagen, die Mannschaft sei ohne CR7 besser, aber die sind immer noch dabei. Und das ist irgendwie auch schon sehr stark, ne? So, jetzt sind wir schon sehr weit in der Nachspielzeit, somit auch passend zu dieser Weltmeisterschaft weit über eine Stunde hinaus, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich wünsche dir am Wochenende, lieber Fabian, ganz viel Erfolg beim Enna-Valencia-Marathon, den du ja läufst.
So ist es.
Du hast ja mit Albrecht schon philosophiert, dass du die Bestzeit knacken wirst. Und dann hören wir uns hoffentlich ausgeruht nächste Woche wieder mit Marathongeschichten, mit neuen WM-Geschichten. Ob die deutsche Mannschaft dann noch im Turnier sein wird, ich weiß es nicht. Aber das ist ja das Spannende. So ist der Podcast, so ist der Fußball.
Ich packe noch 2 Songs hinten raus, rauf auf die Playlist. Zum einen, wir kümmern uns um den Versand der Bücher, das habe ich gesagt. Mexiko war die richtige Antwort. Ich packe rauf von den Mighty Oaks Mexiko und ich packe noch rauf von Robbie Williams den Nan-Song, N-A-N-S-Song in der Live-Version. Und das ist es von mir diese Woche. Ich werde mir Mühe geben beim Valencia-Marathon. Mal schauen, was bei rumkommt. Creme dich gut ein und halte uns in Sachen Katar auf dem Laufenden. Sag uns doch ganz kurz am Ende, das ist doch auch immer ganz wichtig für unsere Zuhörenden. Was ist dein nächstes Spiel? Welches sind deine nächsten Spiele?
Dienstag, Abend, 20 Uhr deutscher Zeit, England gegen Wales. Nicht mehr ganz so brisant. Ich glaube, das Parallelspiel zwischen den USA und dem Iran ist da brisanter. Auch weil Wales ja eine sehr schwache WM spielt und England sich da gar nicht mehr so sehr verausgaben muss. Genau, das ist mein nächstes Spiel. Und ich muss ja auch noch einen Song auf unsere Spotify-Liste packen, weil du das Quiz so toll gemeistert hast. Say It Right von Nelly Furtado.
Sehr schön. Alles klar. Dann mach es gut und bis nächste Woche.
Bis bald, lieber Fabian. Tschüss.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.